Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Mit Gesa Ufer, hallo. Nosferatu, das ist der vielleicht international bekannteste deutsche Film überhaupt. Ein Produkt der Nachkriegszeit, der spanischen Grippe, okkultistischer Strömungen und abenteuerlicher Finanzspekulationen. Vor 100 Jahren, am 4. März 1922, wurde Nosferatu im Marmorsaal des Zoologischen Gartens in Berlin uraufgeführt. Warum gerade dieser Film so aus der deutschen Filmhistorie herausragt und wie er die Themen, die uns auch heute beschäftigen, in der Figur des Vampirs vereint, genau das habe ich hier im Kompressor mit dem Filmhistoriker Rolf Giesen besprochen. Ich habe ihn zunächst gefragt, wie es eigentlich kam, dass die Premiere im mondänen Marmorsaal am Zoo stattfand und nicht wie sonst üblich im Kino.
Nun, das ist eine ziemlich langwierige Geschichte. Es wurden Gelder eingesammelt von Firmen, von Privatanlegern, von Institutionen, jede Menge Geld. Und damit wurde sehr sorglos umgegangen. Das verbreitete sich in der Branchenpresse. Und die regulären Filmtheater, die UFA-Kette, hatte etwas gegen die produzierende Firma Prana Film GmbH. Die sagten, das ist ein sehr dubioses Unternehmen, wir werden diesen Film nicht buchen. Und so lag er Wochen, Monate lang auf Eis, ein Vierteljahr auf Eis. Und dann zog die Prana die Konsequenz und sagten, wir kriegen kein Uraufführungskino, wir mieten den Marmorsaal und dann wird man den Film uns schon abnehmen.
Und weiß man was darüber, wie der Film aufgenommen wurde an diesem Premierentag, was das Publikum dazu gesagt hat?
Die meisten Kritiken waren sensationell. Sie sagten, das ist ein unheimlicher Film, etwas in der Tradition von E.T.A. Hoffmann und Edgar Allan Poe. Vor allen Dingen die düsteren Naturaufnahmen wirkten natürlich und der Schauer des Weltkriegs, der Pandemie, der spanischen Grippe, der Inflation, der sich anbahnenden Inflation, all das bedrückte das Publikum natürlich. Es war also eingestimmt auf diese Art von Schauerfilm. Deutschland war ja zu der Zeit erfüllt von einer wahren Welle von Schauerfilmen, die das Ende des Kriegs und die Pandemie thematisierten.
Sie haben das schon angedeutet, es ist kein Zufall, dass ausgerechnet dieser Nosferatu so weltberühmt werden sollte. Wir denken ja immer, wenn wir den Namen Nosferatu hören, vor allem sofort an den Namen des Regisseurs Friedrich Wilhelm Murnau. Aber für die konkrete Ausgestaltung der Figur war offenbar auch jemand anderes enorm wichtig, der Filmarchitekt und Grafiker Albin Grau. Welchen Anteil hatte er an der Konstruktion dieser Figur?
Ja, Albin Grau war Maler, Grafiker, hatte im Filmgeschäft gearbeitet. Er hatte auch Zugang zu dokumentarischen Aufnahmen, weil er Zwischentitel gestaltete für Kulturfilme um Kreuzspinnen und mikroskopische Aufnahmen. All das hat er aufgenommen in diesen Nosferatu-Film. Er selber war ein angehender Okkultist, aber die okkulte Bewegung in Deutschland, das waren Hinterzimmergesellschaften, nicht? Das waren kleine Zirkel, die sich trafen. Er war aber zeitlebens der okkulten Strömung verbunden und hat all dieses in den Nosferatu eingebracht, der ja eine unautorisierte Adaption des Romans Dracula von Bram Stoker ist.
Sie sagen, dieser Okkultismus ist da eingearbeitet. Was steckt sonst noch in dieser Figur?
Nun, es sind tatsächlich auch starke antisemitische Strömungen. Wenn wir das Drehbuch studieren, mehrere Fassungen des Drehbuchs, sehen wir, dass da starke antisemitische Elemente eingebaut waren in den Stoff, auch teilweise übernommen von Bram Stoker. Und Murnaus Verdienst ist es, viele dieser absurden Verweise gestrichen zu haben aus dem Film. Er hat daraus mehr ein Melodram gemacht und vor allen Dingen hat er das Ende des Drehbuchs verändert. Das war eher ein männlicher Schluss. Also da die Männer gehen gegen den Nosferatu an, während die Frauen natürlich ihn an ihrem Bett band, aber die Männer hatten eine heldenhafte Rolle. Und das ist im Film nicht mehr so. Im Film ist es zum Schluss allein die Frau, die sündenreine Frau, die sich selber als rituelles Opfer dem Vampir darbringt und damit das große Sterben beendet.
Dieses Motiv der Pest oder hier ist es die spanische Grippe, das ist ja ein hochinteressantes und in dem Zusammenhang scheinen auch die Ratten sehr, sehr interessant. Was steckt eigentlich in diesem Bild der Ratten vielleicht aber auch noch drin an zeitgenössischen Bezügen?
In dem zeitgenössischen Kontext wurden Ratten tatsächlich sehr oft, wir denken da zum Beispiel an den antisemitischen nationalsozialistischen Propagandafilm Der ewige Jude, eben mit Juden identifiziert. Das war eine unausgesprochene Analogie. Dieses Element ist tatsächlich erhalten geblieben. In Bram Stokers Roman kommen zwar auch Ratten vor, aber da sind es eher die Fledermäuse, mit denen der Vampir assoziiert wird. Hier bringt er die Rattenplage mit, damit die Pest, und er bringt sie mit an die Heimatfront, denn er kommt aus dem Osten. Es ist ja eigentlich eine Kriegsgeschichte auch von Kriegsheimkehrern, und die Kriegsheimkehrer bringen Geschlechtskrankheiten und sie bringen eine Seuche mit in die Heimat und gefährden damit ihre Liebsten. Das ist eigentlich die geheime Aussage dieses Films.
Jetzt sind diese Bilder des Grauens, des Horrors, ja auch welche, die auf sehr archaische Muster rekurrieren. Genau 100 Jahre liegen also zwischen unserer Zeit jetzt und der Uraufführung. Und überraschenderweise sagen Sie, sehen Sie trotzdem große Ähnlichkeiten, was das Klima, aber möglicherweise auch die Themen der Zeit betrifft.
Ja, inwiefern? Das ist nun wirklich interessant. Wir haben einen Krieg. Wir haben eine Pandemie, die noch lange nicht vorüber ist, die Covid-Pandemie. Wir haben Inflation. Damals steuert die Zeit ja sogar auf eine Hyperinflation zu. Verschwörungstheorien geistern durch die Medien. Und vor allen Dingen, wir haben einen Medienhype. Damals war es der Hype um ein neues Medium, das Filmmedium. Und so haben die Leute bedenkenlos in diese Firma Prana Film investiert. Millionen wurden verschleudert und sind spurlos verschwunden. Aber der Film hat Geld eingespielt. Er ist überall auf der Welt gelaufen. Nur in welche Taschen dieses Geld geflossen ist, das wissen wir nicht. Es hängt sehr viel zusammen mit dem Direktor der Prana-Film. Der wird nie erwähnt in den Credits. Das ist ein Mann, Heinrich Diekmann. Heinrich Diekmann hat Firma um Firma gegründet und er war sehr kreativ im Umgang mit Geld. Es ist also eine vordergründige Geschichte im Nosferatu. Wir haben diesen Horrorstoff, der heute interessante Analogien zur Gegenwart hat. Und wir haben hinter den Kulissen einen wahrhaften Krimi um Geldgier und Medienhype.
Also auch in dieser Hinsicht sehr, sehr aktuell, der Film.
Sehr aktuell. Es ist damit, ich würde sagen, unter den deutschen Stummfilmen ist es der aktuellste und der unheilvollste, also auch der wirklich katastrophisch ist. Und ich bin sehr froh, wenn ich mich persönlich sehr bald nicht mehr mit diesem Film beschäftigen muss.
Vor 100 Jahren feierte der Film Nosferatu von Friedrich Wilhelm Murnau in Berlin Premiere. Wie überraschend aktuell er gelesen werden kann, das hat uns der Filmwissenschaftler Rolf Giesen hier im Kompressor deutlich gemacht.